HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Willkommen im letzten Sonntag des Jahres. Sie sind vielleicht schon zu Hause dabei, die Bowle für den heutigen Abend anzusetzen, zu gucken, was Sie anziehen oder die Böller nach Größen zu sortieren. Ja, eine schöne Sitte am Jahresende zurückzublicken auf dieses Jahr. 2017 waren wieder fantastische Gäste bei uns. Musiker, Autoren, Schauspieler, Menschen, die eben nicht im Rampenlicht stehen, aber eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Die besten Momente aus 12 Monaten HR3 Sonntagstalk habe ich für Sie zusammengesucht. Zum Beispiel aus dem Gespräch mit dem Hamburger Paradiesvogel Olivia Jones. Gleich hier im HR3 Sonntagstalk Best of 2017. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Erinnern Sie sich noch an die Wahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Februar? Mittendrin im Volk der grau gewandeten Wahlfrauen und Wahlmänner ist eine besonders herausgestochen. Orangefarbige Perücke, blauschillerndes Kleid, damit hat sie alle überragt und sich ein paar Wochen vorher sogar noch die Beine verkürzen lassen. Olivia Jones war der Hingucker bei der Bundespräsidentenwahl und kurz vorher hier mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Ich habe sie damals gefragt, wie es ihr geht. So nach dem Krankenhaus.
Mir geht's gut. Ich habe mich jetzt auch von meiner kleinen Bein-OP erholt. Und ich hatte vorher echt Rückenprobleme und ich war ja so giraffenartig groß und immer falsche Körperhaltung. Und jetzt habe ich mich tiefer legen lassen. Jetzt bin ich wirklich keine 2,01 Meter mehr, sondern 1,95 Meter. Ich bin jetzt ein kleines Mäuschen.
Unser Gast des Tages, Olivia Jones, darf als Wahlfrau mitbestimmen, wer wird Bundespräsident. Wie wird man nominiert, um das höchste Amt in diesem Staat mitwählen zu dürfen?
Durch eine Partei. Bei mir waren es die Grünen und die haben mich deswegen nominiert, weil ich mich sehr einsetze für Toleranz und Vielfalt, gegen Rechts und auch ein bisschen gegen die AfD. Und das fanden die super, weil ich viele Aktionen gemacht habe. Ich war ja beim NPD-Parteitag und habe aus meinem Kinderbuch vor der AfD vorgelesen. Und dann haben die mich eingeladen, was ich also natürlich als große Ehre ansehe.
Wer, Olivia, hat dich denn politisch wachgerüttelt?
Also politisch wachgerüttelt kann ich gar nicht sagen, ob es ein Moment war, weil ich bin jemand, der schon als Jugendlicher sehr viel Gegenwind hatte in der Gesellschaft und ausgegrenzt worden ist und sehr viel Diskriminierung erfahren hat.
Warum?
Ja, aufgrund meiner Veranlagung, dass ich halt offen schwul lebe und wie ich halt aussah, dass ich halt immer so wild auch aussah, wie so eine schwule Fledermaus. Also das war so diese New Wave-Zeit in den 80ern. Mhm. Ich sah so ein bisschen aus wie Boy George oder The Cure und was es so damals so alles so gab. Und habe mich schon immer gewundert, warum ich aufgrund nur meines Aussehens da irgendwie ausgegrenzt werde. Und gerade in der heutigen Zeit ist das ja etwas, was auch noch zunimmt.
Allerdings, schaut man mal nach Russland, schaut man nach Polen, schaut man nach Ungarn, schaut man in viele, viele Länder. Auch im arabischen Raum ist das sehr extrem.
Der Hass nimmt zu und auch diese unbegründeten Ängste, die auch von Parteien aus dem rechten Bereich auch noch geschürt werden, um damit auf Stimmenfang zu gehen.
Ich glaube, dass viele aus Angst mittlerweile auch schweigen. Du nutzt deine Kreativität, du hast ein Kinderbuch zu dem Thema geschrieben. Was kann man noch machen?
Naja, man kann erstmal auch gegen viele Sachen was gegensetzen, gegen diese ganze Hetze, auch die jetzt so im Internet stattfindet. Und ich finde es ganz gut, dass mittlerweile auch die Politik und die Gerichte das auf dem Schirm haben, dass man da irgendwas machen muss. Und auch dieses Mobbing nimmt ja so extrem zu. Das kenne ich aus der Schule auch ein bisschen, aber so was heutzutage da abgeht, das ist ja total krass.
Und passiert dir das heute auch? Bekommst du so etwas auch zu spüren, so einen Gegenwind?
Ja, ich bekomme das schon mein ganzes Leben lang zu spüren, aber bei mir ist das anders. Ich nehme so einen Shitstorm eher so als Rückenwind und ziehe daraus meine Energie. Und ich glaube, dass das viele Leute auch mittlerweile mitgekriegt haben und dann auch so ein bisschen das Ganze lassen. Aber ich habe immer schon Gegenwind von Konservativen und von rechten Politikern.
Das heißt, du nutzt das jetzt auch ganz bewusst?
Ja, ich nutze das ganz bewusst. Also dieses schrille Huhn als Sprachrohr. Am Anfang habe ich gedacht, das wird ja niemals funktionieren, da wirst du nicht ernst genommen, aber das funktioniert ganz, ganz gut. Und ich habe dadurch auch so eine gewisse Narrenfreiheit. Das ist ganz cool. Also ich kann da schon auch so Sachen als Olivia machen, die Oliver, glaube ich, nicht machen könnte. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass man gerade, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man auch seine Meinung ganz, ganz klar sagt, weil wir sind da auch in irgendeiner Art Vorbilder und wir können alle was erreichen. Jeder kann was erreichen, aber gerade die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, können vieles machen.
Aber Andererseits bist du natürlich eben auch jemand, der diese, was du gerade sagst, eben diese Persönlichkeit hat. Und du hast natürlich Öffentlichkeit. Bist du jetzt ein Junge in einer Kleinstadt, der vielleicht etwas schüchterner ist und nicht so ist wie du, dann stelle ich mir das weitaus schwieriger vor.
Ja, das weiß ich ja alles, weil so hat ja mein Weg auch begonnen. Am Anfang war ich das nicht. Das musste ich mir selber auch irgendwie beibringen und das kam irgendwie so. Das ist vielleicht auch Teil meiner Persönlichkeit, aber am Anfang hatte ich da schon ganz schöne Probleme, wenn man so das Gefühl hat, so einen extremen Gegenwind zu haben. Von außen, aber auch innerhalb der Familie hatte ich das ja auch, die damit auch nicht so ganz, ganz klar kamen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil es ist ja nichts Schlimmes, weil es ist ja irgendwie auch was Schönes, wenn Leute anders sind, wenn Leute bunter sind und kreativer, ist das ja ein Gewinn für die Gesellschaft.
Aber genau das will das rechte Spektrum ja nicht. Genau das soll alles gleich gemacht werden. Erschreckt dich das eigentlich, weil du kommst ja in unserem Land auch viel rum, dass sich das ein bisschen verändert, diese Stimmung?
Mich
oder dass es wieder
das
andere
sehr.
Stimmen wieder gibt?
Aber ich finde auch, mich erschreckt das sehr und dass das auch zunimmt. Weil ich hätte ja immer gesagt, dass sich das irgendwann erledigt und diese unbegründeten Ängste, dass zum Beispiel auch so Politiker sagen, ja, die Schwulen wollen ja an die Macht und so, das ist alles so absurd, dass man da eigentlich auch mehr an so einen Scherz denkt und dann diese ganzen Ängste sind ja total unbegründet auch. Aber wenn man da im Internet das ständig thematisiert, kann man da auch natürlich gezielt Ängste schüren.
Olivia Jones, im Februar 2017 war sie unser HR3 Sonntags-Talkgast. Eine tolle, eine mutige Frau. Im Oktober war der sympathische Max Giesinger mein Gast. Musik? Ja, das kann er. Aber im Zimmer dekorieren? Dabei ist er, glaube ich, eine ziemliche Null. Wie ich zu dieser gewagten These komme, hören Sie gleich im Best-of 2017, heute hier im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Herzlich willkommen beim Best-of 2017. Max Giesinger war im Oktober zwischen zwei Auftritten seiner Tour bei mir. Ich habe ihn gefragt, ob ihm das immer noch so viel Spaß macht, dieses Auf-Tour-Sein.
Es macht wirklich noch Spaß. Also ich rede auch echt oft mit meinen Jungs drüber. Also ich habe das Glück, mit meinen besten Kumpels unterwegs zu sein seit 5 Jahren. Und wir haben auch in diesen ganz kleinen Läden angefangen. Ne? Und deswegen weiß man das jetzt auch wirklich zu schätzen, dass man da abends rauskommt und in Städten spielt, die man auch noch nie im Leben gehört hat. Und da stehen dann irgendwie 4000 Leute vor einem. Und das ist schon so ein Riesentraum, der dafür in Erfüllung geht.
Muss ich mir Sorgen machen, lieber Max? Bist du nicht gerne zu Hause?
Also ich bin ja unfassbar gern unterwegs. Ne? Das Album heißt ja auch Der Junge, der rennt und das hat ja auch definitiv seinen Sinn dahinter, weil ich einfach drauf stehe, immer on the road zu sein, immer neue Leute kennenzulernen. Also das macht mir einfach Spaß.
War das schon immer so?
Das war schon immer so. Also ich wollte auch nach dem Abi direkt weg. Das konnten ganz viele aus meiner Klasse damals gar nicht verstehen. Hä, warum willst du denn weg aus Karlsruhe? Ist doch alles gut hier.
Und ich wollte auch,
der Nabel der Welt ist schon schön da. Ne? Immer schönes Wetter. Also ich kann es wirklich empfehlen. Besucht gerne mal Karlsruhe. Wir haben eine ganz tolle Eishalle da in meinem Heimatdorf, Busenbach. Naja, aber es gibt jetzt langsam Momente, wo man sich denkt, ach Mensch, so 2-3 Tage mal irgendwie zu Hause zu sein, im eigenen Bett zu schlafen und so ein halbwegs normales Leben zu führen. Mal einfach wieder in den Supermarkt zu gehen und was einzukaufen, das habe ich, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr gemacht.
Also richtig wieder Alltag haben, mal selber Badezimmer schrubben oder einkaufen.
Ja, so ganz
gehen.
Normale Sachen wieder machen, das fehlt einem dann, also was heißt fehlt einem ein bisschen, das ist, freut man sich total, wenn man mal einfach so einen Tag zu Hause ist, ne? Und einfach nur so rumhängt. Also auch noch so nach 3-4 Tagen am gleichen Ort denke ich mir, boah, ich will wieder on the road, ich will wieder Musik machen, also auch das von Leuten zu spielen, das habe ich schon immer. Also seit ich ein Teenie war, in mir getragen, ich wollte immer auf die großen Bühnen, konnte es auch schon damals nicht erwarten, als dann die Auftritte feststanden und ich wusste, oh, in 2 Wochen geht's wieder hoch, da spielen wir im Jugendtreff, da muss ich jetzt mal die ganzen Songs üben und so. Ich muss einfach on the road sein und bin auch froh, dass ich diese Eigenschaft habe, weil ich glaube, sonst könntest du das irgendwie nicht durchziehen, also 250 Tage im Jahr unterwegs sein, würden wahrscheinlich manche sagen, ey, kannst mir nach auf jeden Fall in die Tonne klatschen.
Beschreib das doch mal, diesen Moment, wenn du weißt, gleich kannst du spielen tatsächlich. Diese Sekunden Backstage, draußen brodelt schon ja im Stadion oder in der Location, an der ich spiele. Was macht dieser Moment mit dir, wenn du die Augen schließt?
Also es macht mich einfach in erster Linie nur sauglücklich. Aha. Weil ich gucke dann manchmal so durch den Vorhang und sehe dann so, boah, da sind jetzt echt 4.000, 5.000 Leute oder mehr oder manchmal ein paar weniger, aber auf jeden Fall 20 Mal oder 30 Mal so viel, als vor 2 Jahren da waren. Dann denke ich mir, Mensch, wenn du das jetzt richtig machst, dann kannst du den Leuten da wirklich einen super schönen Abend bereiten.
Du hast immer in Bands gespielt, schon als Teenager mit 13. Mhm. Warum? Kommst du aus einer musikalischen Familie oder eher nicht doch? Ne?
Also Family hat wirklich kein musikalisches Talent. Meine Mutter, die hat immer schön gegen den Takt geklatscht bei den ganzen Konzerten und die ist natürlich immer früher vorbeigekommen und ich musste wirklich aufpassen, nicht auf meine Mutter zu gucken, weil dann bin ich nämlich rausgekommen. Von der kommt das auf jeden Fall nicht. Mein Vater kann so ein bisschen singen und mein Opa ist immer früher im Treppenhaus rumgelaufen und hat irgendwelche Arien gesungen. Also der hat wohl ein bisschen Gesangstalent, hat es aber auch nicht weiter verfolgt und die Oma hat Mandoline gespielt.
Oh, welche Poster hingen bei dir in deinem Zimmer an der Wand? Von Sportlern oder eher dann von Musikern?
Ich habe ein Nirvana-Poster immer noch in meinem Kinderzimmer. Da steht eigentlich noch relativ unberührt da.
Also dann, wenn du jetzt nach Hause kommst, schläfst du noch in deinem Kinderzimmer?
Ja, also ich war jetzt schon seit 3-4 Monaten nicht mehr da. Ich muss da mal echt wieder vorbeifahren, wenn ich Zeit habe.
Fällt ja, mir mal wieder auf, abstauben, Mensch. Mal gucken, ob das Poster da noch hängt.
Aber hallo, und es hängt noch ein Matrix-Poster da, weil ich ganz großer Matrix-Fan war. Und witzigerweise auf der Fensterbank steht ein Osterhase, ein Nikolaus. Und so Modellautos. Da war das nämlich früher vollkommen egal, wie mein Zimmer ausgesehen hat. Und dann stand das Zeug immer da und es hat zu jeder Jahreszeit gepasst. Und als dann meine Kumpels reingekommen sind, meinte, sag mal, wie sieht denn dein Zimmer eigentlich aus? Sag mal, das ist ja furchtbar.
Diese Lust auf Musik, was war für dich der Ansporn?
Also ich war nicht der allerbeste Schüler. Und bin dann aufs Gymnasium gekommen, also Grundschule war noch alles okay, ne, und hab dann so aber 5. Klasse die ersten schlechten Noten nach Hause gebracht, 4er in Mathe, 5er in was weiß ich was. Mathe, also jeden Freitag dann Nachhilfe 2-3 Stunden und dann aber trotzdem die Arbeiten immer in den Sand gesetzt und 5er mit nach Hause gebracht. Das hat schon nicht so Spaß gemacht, muss ich sagen.
Wieso machst du dann, dann eine Banklehre? Die Brücke kriege ich nicht zusammen. Erklär mir das.
Habe ich mich auch kurz gefragt. Ja, also es war so ein Ding zwischen bei der Pop-Akademie abgelehnt werden in Mannheim. Das war mein großer Traum. Da wurden dann alle meine Kumpels angenommen, außer ich. Und ich bin mal erstmal 2 Wochen in die Bank, weil
mit
meine
Anzug
Mutter das auch gemacht
so?
Hat. Genau, mit Anzug und dann 6 Uhr morgens aus dem Bett gequält. Und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass ich in einem Auto saß und mir die Augen einfach, also ich konnte meine Augen nicht mehr aufhalten. Auch dann am Schalter, ne, weil mich haben sie halt direkt dann auch einen Schalter gestellt, sodass jeder gesehen hat, boah, der Typ hat überhaupt keinen Bock auf das, was er da gerade macht.
Also du warst der Typ mit der Stirn auf der Tischplatte, wenn ich meine Überweisung abgegeben hätte, ja?
Klar, und dann bin ich auch immer auf die Toilette gegangen, um da zu singen dann, weil ich durfte ja am Schalter natürlich nicht performen. Und dann kam irgendwann eine Metalband rein. Und den kannte ich noch von früher, von diesem diversen Band-Contest. Und dann war ich wirklich so peinlich berührt, dass ich mich unterm Schalter versteckt habe. Weil die haben dann so ein cooles Band-Konto aufgemacht, ne? Und der Giesinger Max, ne, der ist in die Bank gegangen und macht da jetzt eine Ausbildung. Da dachte ich mir, das fühlt sich irgendwie doch nicht so richtig an.
War aber kein Drama. Mutti hatte Mitgefühl, Max hat die Ausbildung abbrechen dürfen und weiter Musik gemacht. Und was unter anderem daraus geworden ist, das hören wir jetzt. Max Giesinger mit Wenn sie tanzt. Sie hören den HR3 Sonntagstalk mit Bestem aus dem Jahre 2017. Und ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit dem Besten aus dem Jahr 2017. Und ich bin Bärbel Schäfer. Dr. Jael Adler ist eine Powerfrau, eine Hautärztin. Und selten habe ich eine Ärztin mit so viel Begeisterung und Energie über ihr Fachgebiet reden hören. Kein Wunder, dass ihr Buch Hautnah ein Bestseller ist und inzwischen in 23 Sprachen übersetzt wurde. Im Mai war sie hier im HR3 Sonntagstalk mein Gast. Und was sie erzählt hat, hat für einige Aha-Erlebnisse gesorgt. Ich habe sie nämlich zum Beispiel gefragt, wie oft man überhaupt duschen sollte.
Wenn man die Haut fragen würde, wann sie denn gerne selber duschen wollen würde, dann würde die ewig überlegen und sagen, oh, vielleicht nächste Woche.
Einmal die Woche will die nur.
Die Haut braucht man eigentlich als Steinzeithaut, wo sie eigentlich sich evolutiv immer noch befindet, braucht man eigentlich gar nicht duschen. Unsere Hautbarriere, die ist noch dieselbe wie damals und die besteht eben zum Beispiel aus Fetten, die die Haut produziert und die wir halt dauernd aggressiv runterwaschen mit viel Seifenschaum. Und sie besteht aus dem Säureschutzmantel von dem pH 5, ne, das ist richtig sauer. Alle Körperregionen übrigens, die Abwehr betreiben müssen, wie zum Beispiel auch die Vagina oder der Magen, die sind sauer. Wenn wir eine Seife, die alkalisch ist, benutzen, machen wir auch den Säureschutzmantel kaputt. Und dann haben wir unzählige Millionen von Bakterien auf uns, die unsere Türsteher sind und böse Erreger abhalten. Und wenn man die dauernd wegseift, dann neigt man zu Fußpilz und zu Warzen und manchmal auch zu unangenehmem Körpergeruch. Man darf jeden Tag duschen, aber dann vielleicht nur Wasser nehmen und nur so die schwitzigen Stellen, die so ein bisschen intensiver riechen könnten, dass man die mit einer milden, nicht schäumenden, bisschen sauren Waschsubstanz, also pH-neutral nennt man das, reinigt, ganz dezent.
Ach was, und mein Kick-Off, super fit, sporty,
nein, unwiderstehliche
Duft,
Frau, Algenaroma.
Ja, alles brauche ich alles nicht.
Nein, also möglichst spaßfrei muss das sein. Kein Duft, kein Glitzer, keine Farbe, dann machen Sie es richtig.
Und wir schrubben das eigentlich andauernd weg und das klang so aggressiv, als wenn wir gar nicht gut umgehen mit unserer Haut.
Das stimmt, also man dürfte der Haut weniger antun, das wäre der Haut angenehmer, dann würde sie weniger Krankheiten entwickeln. Also die Leute, die morgens gleich mal ihre schöne Fettschicht wegschrubben, alkoholische Lösungen nehmen, ein Peeling, eine Seife, einen Waschschaum, die haben danach Spannungsgefühl und dann möchten sie natürlich eine Creme nehmen und dann kaufen sie sich eine Creme, wo Konservierungsmittel und Duftstoffe und Emulgatoren drin sind, cremen sich damit ein und kriegen dann womöglich eine Allergie. Zumindest schafft die Creme, die sie kaufen, niemals das nachzumachen, was die Natur ihnen stellt, nämlich die zwei Schutzfette unserer obersten Hautschicht und den Talg. Und nichts gibt es Besseres als das, was wir selber für uns herstellen.
Die Haut ist ein Organ, was natürlich auch gerne berührt wird. Ja. Das machen wir schon bei den Babys mit irgendwelchen Cremes und Massageölen.
Ja.
Braucht die Haut Berührung?
Ja, sie braucht Berührung. Man darf das auch ohne Öl machen und ohne Cremes, aber wenn die Haut natürlich ausgetrocknet ist und repariert werden muss, dann ist eine medizinische Pflege, also ohne zu viel an Duftstoffen, Farbstoffen, Konservierungsstoffen, auch total okay. Aber wenn Sie sagen, Ihr Baby einölen, das ist also, das dürfen Sie auf keinen Fall tun, denn Öl trocknet die Haut aus. Man glaubt es kaum, aber Öl ist ja flüssig, ist ein flüssiges Fett, verbindet sich mit unseren eigenen oberen Schutzfetten und wäscht die durch dieses Hin- und Herschieben des Fetts auf der Haut aus. Das kann richtige Austrocknungsekzeme machen.
Gilt das nur für Kinder oder gilt das eben auch für Erwachsene? Oder auch für Erwachsene?
Auch für Erwachsene. Also lieber, wenn Sie sich eincremen, dann nehmen Sie ein richtiges Fett, was so ein bisschen stabiler ist, eine Creme, eine Salbe. Mein Favorit ist zum Beispiel Shea-Butter, 100%ig unraffiniert. Manche Leute lieben Kokosöl, welches nicht so flüssig ist, sondern eher eine cremige Konsistenz hat. Das hat dann schwächer diesen Effekt, aber manche Leute schwitzen darunter. Und dann gehen halt so Sachen wie Bienenwachs und Wollwachs und Kakaobutter. Und man darf in so eine Mischung, da darf man ein Öl mit einarbeiten, aber bloß nicht in flüssiger Form, denn damit macht man Wimperntusche weg, die Kopfhautschuppen, das macht man weg mit purem Öl. Das ist ein Reinigungsmittel und kein pures Pflegezeug.
Also gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Ja, das bestimmt. Es gibt halt noch Männer, die sind noch ein bisschen mehr Naturbursche und da dürfen wir Frauen uns auch ein Vorbild dran nehmen. Also wir sehen Männer, die noch keine Augencreme, Tagescreme, Nachtcreme, Peeling und Ampulle verwenden und durchaus trotzdem eine gesunde, schöne Haut haben. Wenn man also es schafft, einfach vieles wegzulassen, was einen ramponiert, also sprich zu viel Seife, zu viel Peelings, zu viel Entfetten, die Haut ein bisschen sich erholen lassen, das dauert eigentlich nur 4 Wochen, dann kann man wieder in den Naturzustand zurückgelangen und dann ist die Haut gesund und sie riecht auch nicht unbedingt unangenehm, auch durchaus ohne Pickel und ohne Reizung.
Die gute alte Zellulite, mit der Faszienrolle soll man es ja angeblich wegbekommen. Was ist das eigentlich, Zellulite? Für jemanden, der das nicht kennt.
Ja, wen gibt es denn da unter Frauen, die das nicht kennt? Also Frauen haben Zellulite, alle. Sonst wären sie quasi keine Frauen, denn das weibliche Strickmuster des Fettgewebes, das mit Bindegewebefasern durchsetzt ist. Das ist einfach durch die Östrogene, die wir sozusagen vom Baby an in uns haben, vorbestimmt. Das heißt, wenn wir schwanger werden wollen, müssen wir schnell Fett einlagern, damit wir unser Baby gut ernähren können.
Das ist das sozusagen gilt aber nicht für Topmodels und Victoria's Secret
Doch,
Models.
Die sind ja
super
auch
dünn und werden
ja,
auch schwanger.
Aber das Bindegewebe im Fettgewebe verläuft in senkrechten Streben zur Haut. Und überall da, wo diese Bindegewebestrebe inseriert, also anpackt, zieht es die Haut runter und dazwischen ploppt es hoch. Und je mehr Fett da ist, desto mehr ploppt es meinetwegen hoch. Und je lascher das Bindegewebe ist, desto mehr wackelt die ganze Masse. Deswegen kann man das schon einteilen in Stadien. Aber eine Frau hat dieses Strickmuster. Männer hingegen, die haben auch senkrechte Streben, aber die haben auch quere und diagonale Streben.
Das
die
heißt,
werden auch
es
fett.
Wird besser aufgefangen.
Das ist so ein bisschen straffer einfach, wackelt nicht so. Aber wenn Sie mal einen Mann als Frau fragen, Mann, wie findest du mich bei der Liebe, wird er immer sagen, toll, dein Popo wackelt so schön. Das finden die Männer schön. Und wenn sie es nicht schön finden, dann sind sie es auch nicht wert. Dann können wir sie gleich davon jagen. Aber das gehört zur Frau dazu und sollte nicht als Diagnose gesehen werden, sondern Bestandteil vom Vollbild Frau.
Ja, das ist keine Problemzone. Das ist ein Bestandteil vom Vollbild Frau. Die Hautärztin Dr. Jael Adler im hr3 Sonntagstalk, dem Besten aus 2017. Und ich bin Bärbel Schäfer. Comedians sind öfter mal Gast hier im hr3 Sonntagstalk, weibliche eher selten. Einfach, weil es davon weniger gibt, die so erfolgreich sind wie Caroline Kebekus. Sie war im März zu Gast bei mir im hr3-Studio und ich habe sie gefragt, wann sie gemerkt hat, dass Comedy genau ihr Ding ist.
Ja, die ersten Auftritte von mir, die
dann wirklich Spaß gemacht haben. Also wo ich dann mich so ein bisschen freigespielt habe und gemerkt habe, dass ich das doch irgendwie kann. Da wusste ich dann irgendwann, das muss ich weitermachen, das ist mein Ding. Aber ich habe da auch wirklich lang für gebraucht.
Was ist das, was man dann braucht, damit es dann letztendlich auf der Bühne funktioniert? Ist es eine Timing-Frage?
Ja, absolut. Ein Timing, das ist auch was man echt, glaube ich, gar nicht lernen kann. Das hat man in sich oder nicht. Aber man muss auch lernen, ordentlich zu sprechen, sodass alle Leute einen verstehen, dass man genug Druck in der Stimme hat. Ich denke mal, dass es ganz wichtig ist, authentisch zu sein auf der Bühne. Also ich hatte am Anfang so ein paar geschriebene Texte von Autoren, die waren auch total lustig, aber ich habe 3 Witze davon nicht verstanden, ne, selber. Und die Leute haben zwar gelacht, aber ich dachte...
Und sie selber, man kann mir den mal jemand erklären?
Ja, also ich habe es nicht selber geschrieben und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man dann den eigenen Dingen vertraut und dem eigenen Witz und wenn man dann erfährt, so, ah, wenn ich meine Sachen erzähle, dann ist es ja noch alles viel authentischer.
Teenager lachen ja, ich glaube, statistisch gesehen irgendwie 6 bis 8 Mal pro Tag. Menschen über 60 nur noch 2 Mal. Auf welchen Wert kommen Sie?
Ich hoffe, ich komme da auf meine Oma Maria, die hat damals, als sie 80 geworden ist, und ich habe sie irgendwo hingefahren zum Friseur oder so, und da saß sie mit ihrem Auto und dann sagte sie zu mir, Caroline, ich merke jetzt, dass ich alt werde. Und ich dachte, oh nein, jetzt kommt so ein depressives Gespräch. Und dann sage ich so, Oma, woran merkst du das denn? Dann sagt sie zu mir, ich bin nur noch am Lachen.
Ist das süß?
Dann sag ich so, wie, was meinst du? Dann sagt sie, mir ist alles so scheißegal. Mir ist halt alles so, was ist denn? Ist so alles nicht so schlimm? Ich bin nur noch am Lachen. Alle sagen schon zu mir, da kommt die lächerliche Oma wieder. Nee, aber das habe ich mir irgendwie auch fest vorgenommen, dass mir im Alter irgendwann alles scheißegal ist. Das finde ich cool.
Macht Erfolg denn glücklich? Weil wenn man sich so anschaut, welche Preise, welche Sendezeiten, bei welchen Sendern sie sind.
Also ich bin mir schon dessen sehr bewusst, dass das sehr gut läuft gerade und dass ich ein großes Glück habe auch, ne? Dass ich einfach zwar auch viel dafür gearbeitet habe, aber auch Glück, das hängt ja auch immer zusammen, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und dass ich jetzt auch in einer Zeit lebe, wo es okay ist, diese Dinge zu sagen, die ich sage. Ne? Das ist ja auch also. Ich habe aber genauso Glück, dass ich auch eine ganz tolle Familie und einen ganz tollen Freundeskreis habe.
Wenn Sie heute Auftritte haben, sind die Eltern dann noch mit im Publikum?
Ja, meine Eltern sind also überall, wo ich in der Nähe spiele, sind die da. Und wenn ich meine Sendung aufzeichne, sind meine Eltern immer da. Da sind auch meine Freunde immer da und die sitzen immer ganz hinten.
Ach, wie schön ist das denn? Das ist ein bisschen so die Homebase dann eben auch.
Ja.
Was für ein Publikum erwarten Sie?
Ich habe immer ein sehr, sehr tolles Publikum. Ich habe immer ganz bunt gemischt, das mit sehr, sehr vielen jungen Mädchen auch. Das fällt mir immer auf. Aber ansonsten, ich habe immer ein unglaublich gut aussehendes Publikum. Das wurde mir schon oft gesagt, auch von Kollegen. Also es gibt Kollegen, die kommen zu meinen Auftritten, weil sie da jemanden kennenlernen wollen.
Wenn hinter diesem Vorhang jetzt diese Geräuschkulisse steigt, ja, sind Sie jemand, der dann durchlunzt durch den Bühnenvorhang? Oder
ja.
Was machen Sie dann da backstage?
Ich bin ja immer mit einer festen Crew unterwegs und das ist dann immer ganz nett, wenn man immer dieselben Leute da hinter der Bühne hat. Die haben auch immer einen Stuhl für mich präpariert, da steht drauf Alpha-Prinzessin. Da darf ich mich dann hinsetzen und meine Schuhe anziehen, weil meine Schuhe, die sind hoch auf der Bühne und dann manchmal sind ja diese Wege hinter der Bühne backstage, die sind so unglaublich lang. Deswegen habe ich so schöne Adiletten, mit denen laufe ich zur Bühne und dann ziehe ich mir erst am Bühnenrand die Schuhe an. Das ist so ein kleines Ritual und ich trinke ganz viel Wasser vorher, weil ich so viel rede auf der Bühne, dass ich während dem Reden gar nicht trinke.
Das wäre nochmal ein Moment für einen kleinen Augenblick der Stille.
Den gibt's nicht bei mir.
Also man kommt rein und wird...
wird zugetextet, das kann man schon so sagen. Also alles andere wäre gelogen.
Woher kommt das eigentlich, diese Lust nach vorne zu gehen? Kommen Sie aus einer Familie, wo man gesagt hat, komm, Caroline, mach bei der Familienfeier den Auftritt?
Das stimmt. Also ich wollte auch immer ganz viel vormachen. Wenn der Nikolaus kam, dann hat mein Bruder sich unter dem Tisch versteckt, weil er fürchterliche Angst hatte. Und ich habe den Nikolaus zugetextet mit meinen 1000 Gedichten, die ich auswendig konnte. Ich wollte schon immer was darstellen. Es gibt fürchterlich peinliche Filme, wo ich was vortanze und so. Also wirklich, ja, ich glaube, ich komme einfach aus einer Familie, wo ich mit einem ganz großen Vertrauen so aufgewachsen bin und ohne Angst. Es gab eben nicht so, mach das lieber nicht, weil da könnte das und das passieren, sondern
was denken die anderen?
Mach doch einfach.
Ja, genau.
Ja, nee, mach. Und ja, das habe ich gemacht.
Und deswegen gab es auch keinen Druck von den Eltern zu sagen, okay, Studium ja und das musst du erst abgeschlossen sein, dann kannst du den kreativen Weg gehen.
Ja, doch, es gab schon, also mit meinem Abitur, dann war schon die Ansage, du weißt schon, dass man besser im Leben zurechtkommt, wenn man eine abgeschlossene Ausbildung hat, ein abgeschlossenes Studium. Das war mir auch total bewusst und das wollte ich auch eigentlich. Aber meine Eltern haben ja dann mitbekommen, wie mein Weg weiterging und haben dann auch selber gesehen, dass da Potenzial steckt und dass ich das sehr gerne mache und gut mache und dass ich da einfach auch so eine kleine Nische gefunden hatte, ne, wo es einfach auch nicht so viele gab. Und da hat dann mein Vater irgendwann gesagt, also jetzt bist du an dem Punkt, wo du das einfach versuchen musst. Und wenn es nicht klappt, das hätte ja auch sein können, dann unterstützen wir dich und du bist noch so jung, du kannst ja immer noch studieren. Da war ich ja so Mitte 20 und dann habe ich gedacht, was habe ich für coole Eltern. Mein Vater hat dann schon gesagt, komm, einen Monat überbrücke ich dir mit Geld. Und dann habe ich es aber direkt am Ende des Monats ihm schon wieder zurückzahlen können, weil ich schon direkt die ersten Engagements hatte und habe bei was
dazu mitgeschickt. Perfekt gelaufen.
Ja, also alles super.
Caroline Kebekus. Im Besten aus dem HR3 Sonntagstalk 2017. Der Countdown läuft für Silvester und hier ist Bärbel Schäfer. Das Beste aus dem HR3 Sonntagstalk aus dem zu Ende gehenden Jahr. Ich bin Bärbel Schäfer und Campino, Andreas Frege, Sänger der Toten Hosen, der war im Mai mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Und er hat viel erzählt, wie das so war, zum Beispiel mit den 5 Geschwistern und den Eltern, die gar nicht so viel Bock hatten auf die Punkrock-Karriere ihres jüngsten Sohnes. Wenn du die Augen schließt und an deine Mutter denkst, die hat ja deine ganzen musikalischen Anfänge begleitet, sie hat viel mitbekommen. War sie jemand, der teilnimmt? Oder?
Das kann man nicht gerade sagen. Also Support habe ich da nicht gerade erhalten. Nee, also die Punkrock-Musik, das war ja doch sehr fremd. Und als Engländerin hat die ja diese ganzen Parolen verstanden. Ja, von den Sex Pistols, No Future und Anarchy in the UK. Und das hat die total verurteilt. Ich durfte jahrelang meine englischen Verwandten nicht besuchen, weil meine Mutter sich da geschämt hat, was ich für ein Typ geworden bin. Die dachte, ich schmeiß mein Leben weg. Und war sich auch ganz, ganz sicher, dass Punk was Destruktives, Negatives ist. Und die hat das ganze Lebensbejahende, das Lebensfrohe, das Konstruktive in den ersten Jahren gar nicht geschnallt. Sondern das kam aber viel später. Und ich habe das ja nachher verstanden, dass das eine reine Sorge um mich und mein Leben war. Mhm. Und ich weiß, dass meine Eltern bemüht waren, alle ihre Kinder gleich zu lieben. Und klar habe ich vielleicht als der letzte Sohn, ich habe mehr auf den Putz gehauen als die anderen. War also irgendwo mehr so ein Sorgentyp.
Du bist ja über all die Jahre eben auch treu geblieben, jemand, der eine Haltung hat, der ein Humanist ist und der das eben auch immer wieder deutlich formuliert. Wer hat dich eigentlich politisch geprägt?
Ich denke, dass mein Vater da einen ganz großen Anteil hat. Mhm. Ist mir in der Zeit, wo er da war, nie bewusst geworden. Aber die Art und Weise, wie man mal aufbraust oder dass ich eine kurze Sicherung habe, das könnte durchaus was mit ihm zu tun haben. Und auch ja die Art und Weise, dass er so eine Streitkultur auch gepflegt hat. Weißt du, dann wirst du ins Wohnzimmer geholt und Andreas, eine 5 in Mathematik, wie erklärst du dir das? Ja, wie du dir das erklärst? Und dann also so... Man lernt eben, also da ist jemand, der auch rhetorisch verdammt gut drauf ist, der scharf ist, der eine Gewerkschaft gegründet hat, der Bundesverdienstkreuzträger ist, der Richter war, der bei der Bundeswehr beim Neuaufbau angefangen hat. Und ob du willst oder nicht, kriegst du von dem ganz schön was in die Suppe. Und meine Geschwister streiten oder argumentieren auf dieselbe Art und Weise. Irgendwann wird es sehr unsachlich und sehr unangenehm.
Campino, ich habe diese Woche meinen Freund Cornelius getroffen und ihm erzählt, dass du zu mir in die Sendung kommst. Er war bei deinem ersten Konzert dabei, damals noch nicht mit den Hosen, sondern mit der Band ZK in Holzbüttgen. Es ist ein Ortsteil von Karst in Nordrhein-Westfalen. Kannst du dich daran noch erinnern, an dieses erste Konzert?
Ja, tatsächlich. Wir haben in Holzbüttgen unser erstes Konzert gehabt. Erinnerungen daran habe ich, dass wir nachmittags gespielt haben, dass wir da bereits voll gepumpt waren mit dieser Punkrock-Ideologie, nichts Besonderes sein, also bloß nicht für den Auftritt zurecht machen, also wir sind, wie wir sind und ich wollte mit dem Publikum auf einer Stufe stehen. Das bedeutete für mich, dass ich mich gar nicht erst auf die Bühne gestellt habe, sondern ins Publikum rein, was wiederum die Folge hatte, dass niemand mich gesehen hat.
Und wie viele Leute waren damals da?
Irgendwas zwischen 50 und 150 Leuten. Auch mein Bruder, mein Älterer, kam und sah sich das Ganze an. Weil wir nachmittags gespielt haben, hatte die Bäckerei gegenüber auch noch auf. Da hat er dann die Band hinbeordert und Kaffee und Kuchen bestellt für alle und dann uns total auseinandergenommen, was das denn für eine Scheiße gewesen sei. Und er hatte recht. Also er war ja damals für mich so, ich war die Steffi, er war Vater Graf. Er ist hart mit mir ins Gericht gegangen. Er hat dann zum Beispiel gesagt, das ist kein Verrat an den Punkrock. Wenn du dabei witzig bist, wenn du dich dabei umziehst, wenn du die Leute irgendwie mit irgendwelchen Tricks begeisterst. Also du musst was tun, sonst brauchst du dich nicht auf die Bühne stellen.
Was hast du beim zweiten Konzert getan?
Ich hatte direkt einen Koffer bei mit 1000 Sachen. Verschiedene Kostüme, Balletttütü, Trompete mit eingepackt, allen möglichen Unsinn. Und hab da Karneval auf der Bühne abgezogen. Und auf dem Koffer stand auch dann schon drauf der große Campino und so.
3,5 Jahrzehnte spielen die Toten Hosen jetzt zusammen. Also ich meine 35 Jahre. Wenn man jetzt nochmal überlegt, dass dann alle das Leben geteilt haben, ja, mit all den Partys, mit all den Erfolgen. Und dann sagt man, man nimmt sich am Düsseldorfer Südfriedhof zusammen eine Grabstelle. Mhm. In was für einem Moment fällt denn so eine Entscheidung?
Also wir hatten damals diese Platte draußen, die Toten Hosen unsterblich, und dann alberte einer rum, das wäre ja was. Wir mit so einer Grabstelle, und als Grabstein wäre da eben so ein Garagentor, und darüber würde stehen, hier liegen die Jungs von der Opel Gang, ne? Und man könnte ein Getränkeautomat aufbauen und vielleicht auch so ein Gerät, wenn man da 50 Cent einwirft, kommt eine Melodie von uns und so. Klar, große Jokes und so weiter. Und dann wurde das immer ernster. Und dann haben wir angefangen, mit der Friedhofsverwaltung zu sprechen. Die erste Meldung war niederschmetternd. Getränkeautomat ist nicht. Aber man hätte da durchaus so einen Platz. Da könnten 17 Grabstellen also zusammen geordert werden und so. Und das haben wir dann auch gemacht. Und auch die Roadies von uns fingen dann plötzlich an zu sagen, hört mal Leute, also ich weiß auch nicht so richtig, wohin danach, ist da noch was frei. Und inzwischen hat das für uns was Friedliches, was Beruhigendes. Ist ja dann doch eine längere Zeit, die man da ist, und schön zu wissen, wer neben einem ist. Und ja, wir werden das auch knallhart durchziehen in Bühnenformationen. Also links von mir dann Kuddel und Andi, rechts Breiti, und hinter uns etwas höher gelegen Vom der Drama, der aktuelle, und auch Welli, die müssen sich das hin irgendwie teilen.
Gut, wenn jetzt Kinder, Ehefrauen, Freundinnen, Ex-Freundinnen irgendwie also noch anklopfen.
Ja, da sind wie gesagt 17, also das wird schon irgendwie gehen. Da ist Vorsorge getroffen worden.
Campino von den Toten Hosen im Besten aus dem HR3 Sonntagstalk 2017. Hier ist er nochmal, musikalisch, die Toten Hosen mit Wannsee. Hier ist der HR3 Sonntagstalk heute mit den Höhepunkten des Jahres. In die Kategorie Das Krasseste aus 2017 gehört eindeutig die Geschichte von Heidi Benneckenstein, 25 Jahre alt, aus Passau, die im Oktober in meiner Sendung zu Gast war. Heidi Benneckenstein ist in der rechten Szene erzogen worden, war selbst Neonazi, bis sie 19 war. Dann ist sie ausgestiegen und hat ein Buch geschrieben. Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie. Es war eine wirklich intensive Begegnung zwischen uns. Wir sitzen uns gegenüber, ein ehemaliges Neonazi-Mädchen, eine junge Frau jetzt, eine sehr hübsche junge Frau, und eine Jüdin. Wäre das vor einigen Jahren noch möglich gewesen?
Nein, tatsächlich nicht. Also da hätte ich das natürlich abgelehnt und hätte tatsächlich auch sie als Person abgelehnt.
Warum?
Weil sie eben Jüdin sind. Ja, Michelle Friedmann ist ja auch eine Person, die von der Szene gehasst wird.
Mein Ehemann?
Ja.
Das heißt, unsere Begegnung hätte gar nicht stattgefunden, ohne dass sie mich eigentlich kennen. Es hätte basiert auf Vorurteilen?
Richtig, ja.
Wäre eigentlich schade gewesen.
Ja, total.
Sie sind ja aufgewachsen in diesen völkischen Kreisen. Was versteckt sich denn dahinter? Was ist das Ziel?
Das Ziel, also besonders das Ziel der heimattreuen deutschen Jugend, in der ich ja auch als Kind war, ist Kinder.
Die mittlerweile aber verboten ist.
Genau, die ist mittlerweile verboten. Das hält die Leute aber trotzdem nicht davon ab, sich nach wie vor noch zu treffen auf solchen Ferienlagern. Also das Ziel der heimattreuen deutschen Jugend war ganz klar, Kinder zu Neonazis zu erziehen und bestmöglichst zur Elite der Neonazis. Viele ehemalige HDJ-Mitglieder oder auch Mitglieder aus der Wikingerjugend sind heute wirklich die führenden Köpfe der Neonazi-Szene und haben ein fast schon weltweit gutes Ansehen innerhalb der unter den Neonazis. Für die Mädchen, klar, gibt es da dann keine solche Karriere, aber von denen wird dann eben erwartet, dass sie die perfekten deutschen Hausfrauen und Mütter werden.
Was für Theorien wurden vermittelt und werden auch heute noch vermittelt?
In der HDJ wurden wirklich bis ins Detail NS-Inhalte vermittelt. Es wurde das Dritte Reich nochmal aufgearbeitet mit sämtlichen Führungspersönlichkeiten, Wehrmachtssoldaten, die sich irgendwann mal da irgendwelche Abzeichen verdient hatten, die da verehrt wurden. Es wurde altes deutsches Liedgut gelernt. Es wurde das ganz völkische Brauchtum gepflegt.
Es wurden alle Strophen gesungen, das deutsche?
Es wurden alle Strophen gesungen, ganz klar. Die musste man auch auswendig lernen, wenn man als, weiß ich nicht, wie alt man da war, 10, glaube ich, diese Pimpfenprüfung ablegen musste, musste man das Deutschlandlied mit allen drei Strophen auswendig können. Ne?
Deckt die Szene sich gegenseitig?
Man deckt sich auch bei Straftaten. Man hilft sich aber auch zum Beispiel, ja, eine Demo zu organisieren. Also es gibt Demonstrationen, da wären irgendwie wahrscheinlich von selbst keine Leute hingekommen, wenn da nicht man nicht dann irgendwie Leute mobilisiert hätte. Und man hilft sich dann ganz vielen Sachen. Also innerhalb der Szene gibt es auch, ja, so Geschäftemacherei eben. Also es gibt, die haben ihre eigenen Versande, die haben ihre eigenen, ja, Musikproduktionen. Es gibt Klamottengeschäfte. Man bevorzugt es dann auch eher, zu dem zu gehen, also weiß ich nicht, zu dem Glaser zu gehen, der dann ein Nazi ist, als zu einem normalen zu gehen, also auch so ganz normale Sachen.
Würde ich erkennen, wenn ich zu dem Glaser gehe, dass der ein Nazi ist?
Es kommt drauf an, was das ist.
Oder warte ich länger, bis meine Fensterscheibe dann kommt? Oder die hat von Anfang an schon einen Sprung in Form eines Hakens.
Ich weiß es nicht. Es kommt drauf an, an wen sie da geraten.
Was ist denn das Deutsche für einen richtigen, in Anführungsstrichen sage ich das natürlich hier nur, Neonazi aus der Szene, von der sie sich ja jetzt distanzieren?
Deutsch ist jemand, so wie es Adolf Hitler in den Rassegesetzen von 1938 geschrieben hat. Also jemand, der deutsche Wurzeln hat, der wirklich deutsche Vorfahren hat, der nach deutschen Werten und deutschen Regeln lebt.
Aber wenn ich jetzt an meine Freunde denke, bei denen die Eltern vor mehreren Jahrzehnten aus Afghanistan gekommen sind und die Kinder sind hier in Deutschland, genau wie wir beide, auch zur Schule gegangen und sprechen Deutsch, die können gar keine andere Sprache, die leben Deutsch, das wären dann keine Deutschen gewesen.
Ein Neonazi würde dir sagen, das sind keine Deutschen. Mhm. Ja.
Und wenn Sie das heute so aussprechen und diese Worte sich selber sagen hören, was macht es mit Ihnen?
Also ich kann diese Denkweise überhaupt nicht mehr nachempfinden, wenn ich das jetzt auch so sage. Also früher wäre ich jetzt hier gesessen und hätte diese Aussagen so verteidigt und hätte da argumentiert und hätte da auch nicht mehr aufgehört. Ich kann das heute gar nicht mehr. Also ich kann nicht mehr so denken und ich kann mich da auch nicht mehr reinfühlen. Das ist einfach so.
Welches Schlüsselerlebnis hat denn eigentlich bei Ihnen zu der Entscheidung geführt, so, das war's?
Mein Mann ist ja auch ausgestiegen. Wir hatten kein Schlüsselerlebnis, an dem wir gesagt haben, so, und das ist jetzt der Punkt, wir steigen aus. Das war ein Prozess, der Jahre gedauert hat, angefangen von den ersten Zweifeln. Und dann haben wir angefangen, dann irgendwann diese Ideologie zu hinterfragen, haben da dann schon einige Punkte gefunden, die uns irgendwie nicht mehr so gepasst haben. Mit 17 Jahren bin ich schwanger geworden und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so und oder wir beide, es muss jetzt hier aufhören, das geht so nicht, es geht für unser Baby nicht und es geht auch für uns nicht mehr weiter.
Was macht Sie so sicher, dass das vorbei ist, dieser Lebensabschnitt bei Ihnen?
Das ist ja wieder Ausstieg aus einer Sekte. Es war eine Befreiung und ist es auch heute noch. Und für uns gibt es auch keinen Weg mehr zurück, weil wir als Verräter den großen Hass auf uns gezogen haben, aber das ist auch okay so. Wir wollen ja nicht zurück.
Heidi Benningstein engagiert sich heute für die Aussteigerorganisation Exit. Das Beste vom HR3 Sonntagstalk gibt's heute am letzten Sonntag des Jahres. Hier ist der HR3 Sonntagstalk heute mit den Höhepunkten aus den vergangenen 12 Monaten des Jahres. Barbara Schöneberger moderiert und singt. Es gibt ein Frauenmagazin, das so heißt wie sie. Und sie ist auch eine Social Media Queen. Auf Facebook und Instagram gibt's regelmäßig von ihr was zu sehen und zu lesen. Dabei hat sie mit Instagram zuerst gefremdelt, hat sie erzählt, als sie im Februar mein Gast hier war.
Instagram, finde ich, ist halt einfach, da haue ich einfach meine ganzen Videos und Fotos raus. Und was mich natürlich ein bisschen erschreckt, was mir eigentlich gar nicht so recht ist, ist, dass halt jetzt jeder Scheiß, den ich da poste, wird jetzt von bunte.de und gala.de natürlich aufgegriffen und mit Eigeninterpretation.
Die haben günstiges Material und noch
zu irgendwelchen Beiträgen verwurstet. Und dann werden da auch so Interpretationen gegeben, wo ich mir so denke, nee, Freunde, so war es nicht, so ist es nicht. Und so seht ihr es, weil sich es in eurer Überschrift besser macht. Aber es ist eigentlich eine ganz kleine Nummer. Ich liege auf dem Bett, schlafe und sage, die Eröffnung der Elbphilharmonie verschiebt sich aufgrund eines politischen Gastes, der noch nicht da ist, und mache so eine Kanzlerraute, ja. Und dann steht irgendwie so, keine Ahnung, irgendwo bei so einem Portal, Barbara Schöneberger veräppelt Merkel. Wie das wohl Merkel gefällt und so, ja, ich meine, hallo.
Und ziehst du da jetzt eine Grenze? Verhältst du dich jetzt anders?
Nein.
Natürlich nicht.
Ja, also ich habe meine Grenze schon lang gezogen vor ein paar Jahren, wo ich einfach gemerkt habe, okay, bestimmte Sachen kann man irgendwann nicht mehr sagen, weil man einfach zu bekannt ist und es wird dann alles aufgegriffen. Früher konnte ich alles sagen bei Blondes Gift, deswegen sagen ja die Leute immer...
Früher hast du auch noch Fotos mit deinem Freund gemacht und ja, dich privat gezeigt.
Ja, früher
gezeigt.
War halt früher.
Ja, früher weißt du, sahen die vielleicht auch anders aus.
Ja, eben. Ich kann meinen Mann einfach nicht vorzeigen.
Ich weiß,
aus
es muss ganz
Gründen.
Schlimm sein. Du musst ihn dir angucken. Okay, das ist dein Schicksal. Würdest du deinen Instagram-Account nutzen, um was gegen Rassismus zu sagen? Und wenn ja, was?
Ja, selbstverständlich. Also natürlich würde ich es dafür nutzen. Aber eben punktuell. Und ich finde jetzt nicht jede Botschaft. Ich finde, ganz ehrlich, ich finde es das Allerletzte, wenn irgendwo ein Attentat passiert und dann 25.000 Pseudo-Promis, ABC-Promis, ein schwarzes Foto senden oder irgendeinen Scheiß dazu schreiben, der ihnen einfällt. Ich finde, das macht die Sache nur noch kleiner. Ich finde, bei manchen Dingen, die ganz schlimm sind, muss man auch mal trauern und mal sagen, da braucht jetzt die Welt meinen Kommentar nicht dazu. Ja, das finde ich auch wichtig. Ich finde es wichtig, was zu sagen, aber manchmal finde ich es auch wichtig, eben auch mal nichts zu sagen.
Nochmal nur anders, bekannt aus Funk und Fernsehen. Jetzt singt sie auch noch. Das waren die Alben von dir, Barbara. Ohne Musik fehlt dir da eigentlich was? Stehst du eigentlich vielleicht schon wieder im Studio, ohne dass wir das dann wissen?
Ich singe erstens natürlich ganz viel, weil ich tatsächlich häufig gebucht bin, auch als Sängerin. Mhm. Und manchmal dann so einen ganzen Abend. Und dann bringe ich da meine Band mit und dann machen wir manchmal halt eine halbe Stunde Konzert. Und es ist ganz, ganz, ganz toll, weil es natürlich total entspannt ist. Weil da weiß ich einfach genau, jetzt singe ich das und das ist schön und es macht Spaß. Und auf einer Bühne zu stehen mit Musikern und gemeinsam Musik zu machen, ist natürlich das wirklich höchste der Gefühle. Aber tatsächlich habe ich heute Morgen jemanden kurz getroffen und werde den auch dann jetzt immer wieder treffen, mit dem ich gemeinsam mein nächstes Album machen werde. Und das ist ganz, ganz, ganz toll, weil jetzt habe ich mir vorgenommen, mich mal ein bisschen mehr da einzubringen und noch ein bisschen mehr auch von
cool,
mir
du
zu erzählen.
Cool, du Kaffee trinken mit Frank Farian?
Ja, yeah. Und ich habe ihm das Haar gebürstet.
Gehst du selber eigentlich noch auf Konzerte?
Ganz selten, ehrlich gesagt, schade. Weil ich bin nicht so ein Fan von so großen Veranstaltungen. Und die Stars, die man dann sehen will, die machen eben nun mal große Konzerte. Ich war aber letztes Jahr im Coldplay-Konzert und das fand ich einer der schönsten Momente, weil ich wirklich so eine große Liebe für diese Band und deren Musik habe. Und da waren 80.000 Leute und die haben dann diese Lichter gehabt und dann haben die Lichter geleuchtet und ich habe einfach durchgehend geheult. Das fand ich ganz, ganz toll.
Also es gibt ein neues Album. Ich muss nochmal nachfragen, wenn du dich mit jemandem getroffen hast heute Morgen. Das hast du jetzt nur so angedeutet.
Nein. Es gibt auf jeden Fall ein neues Album, was ich würde mal sagen, das wird eine schöne Sache, weil ich merke jetzt halt auch mehr, je mehr ich mache und jetzt auch seit ich die Zeitschrift habe und so, es ist eine Qualität und Authentizität spielt in meinem Leben jetzt einfach eine sehr große Rolle. Und ich merke, dass jetzt auch der Zuschauer, der Konsument, der Leser eine andere Erwartungshaltung an mich hat. Und man kann jetzt eben auch nicht mehr einfach so rechts und links irgendwelche Sachen so raushauen und sagen, ja, mei, und so heim mir nicht richtig überlegt. Das geht halt jetzt nicht mehr, weil ich glaube, dass jetzt schon viele Sachen einfach wirklich auch gehört werden und da muss man einfach sich auch vorher sehr gut überlegen, was man macht und was man eben auch nicht macht.
Und das heißt es eben auch für musikalische Texte dann. Damit klar, kann man sich alles. Aber dann könnte man sich ja auch ein bisschen positionieren.
Das ist ja auch das, dass einem immer mehr bewusst wird, das kennst du ja auch, dass man mit dem, was man tut, dass die Menschen einem zuhören und dass man eine Wirkung erzielt. Das war mir am Anfang gar nicht so klar. Ich war immer total überrascht, wenn jemand gesagt hat, sie haben ja gestern in der und der Sendung das und das gesagt, dachte ich mir, oh Gott, hat sich das gemerkt, das ist ja wahnsinnig nett. Aber das ist natürlich so und wir haben ja alle eine Möglichkeit, auch eine Botschaft auszusenden. Ich denke jetzt gar nicht so sehr an politische Themen oder so, sondern einfach darüber, dass ich bin ja für manche vielleicht so, ich möchte da jetzt nicht zu viel reingeben, aber ich merke es schon so bei Frauen, ich bin manchmal so eine Identifikationsfigur, weil wir, glaube ich, ja gerade an der Schwelle sind, dass unsere Generation oder die Generation, die danach kommt, jetzt gar nicht mehr so Vorbilder haben, ja, weil wir leben ja alle total in anders als unsere Mütter gelebt haben und wir hängen so ein bisschen, ja, so in der Mitte so. Darf ich jetzt arbeiten? Muss ich arbeiten? Habe ich mein eigenes Geld? Genau. Will ich arbeiten? Darf ich arbeiten wollen oder muss ich eigentlich die ganze Zeit bei meinen Kindern sein wollen?
Müssen ist echt doof, wollen ist besser. Barbara Schöneberger im hr3 Sonntagstalk. Das Beste aus dem Jahr 2017. Ich bin Bärbel Schäfer und werfe schon mal Luftschlangen und mich in das Kleid für die Party heute Abend. Oder ich lasse gleich am besten 99 Luftballons fliegen. Das passt zu meinem nächsten Gast. Wer in den 80ern schon auf der Welt war, der kennt definitiv ihren Namen und ihre größten Hits sowieso. Nena hatte dieses Jahr ihr unglaubliches 40-jähriges Bühnenjubiläum und war dabei bei uns im September hier zu Gast im hr3 Sonntagstalk. Zu ihrem allerersten Auftritt vor 40 Jahren musste ihre Band sie damals lange überreden, hat sie sich erinnert.
Und dann stand ich eine Woche später auf dieser Bühne. Ich weiß noch, mein Vater hat mir einen Puls gefühlt.
Wie süß, die Eltern waren
total
dabei.
Total süß, ja, es war in so einem Jugendzentrum und es waren genau 28 Leute da. Davon irgendwie 26 Freunde und Familie und zwei zahlende Gäste. Das werde ich nie vergessen. Und dann bin ich da hoch und in dem Moment, wo ich da oben stand und angefangen habe zu singen, war das ganze, der ganze Stress weg und ich wusste, das mache ich noch eine Weile.
Es gibt immer so Höhepunkte, an die man sich erinnert. Oder sind es eher Niederlagen, sind es Phasen, die für dich schwierig waren?
Es gibt so Schnittstellen, finde ich. Intensive, wirklich krass intensive Lebensmomente und Situationen. Und wenn ich manchmal so gefragt werde, zum Beispiel, was war denn so deine Lieblingsgeschichte in den 80ern, dann fällt mir halt immer dieselbe Geschichte ein.
Was ist denn die Geschichte aus den 80ern? Denke ich, welche erzählst du andauernd?
Na, wir kamen nach Japan, also ich war da vorher nie. Und eben, wir sind in der Zeit ohne Internet. Und ich hatte in Tokio am ersten Tag genau 3 Stunden Zeit, um mir die Stadt ein bisschen anzugucken, weil die Japaner sind super fleißig. Die 2 Wochen waren vollkommen durchgetaktet. Ich laufe ein bisschen durch die Stadt und denke, ach, ist ja schön. Alles ganz anders. Und plötzlich war ich halt umringt von jungen Japanern, die mich alle kannten. Und das war einfach ein krasses Erlebnis.
Hörst du selber was anderes als früher?
Ich höre gerne Musik nach wie vor, aber bewusst dann, also nie nebenbei. Ich kann Musik nicht nebenbei hören, das stresst mich.
Aber auch so beim Autofahren oder beim Sport, magst du dann eher die Stille?
Am liebsten, ganz ehrlich, ganz laut zu Hause im Wohnzimmer, aber ja, dann so richtig aufdrehen. Ich bin auch immer DJ bei Familienfeiern und sonstigen Partys bei uns zu Hause, weil gerade auch meine Kinder irgendwie, die fahren immer ab auf meine Mixtapes. Ich komme dann auch schon mal mit Christian Anders zwischendurch.
Wenn man früh auch große Erfolge hatte, wartest du dann immer wieder, dass es genau nochmal passiert?
Nee.
Oder sagt man, okay, ich hatte einmal geilen Sex, ich weiß jetzt, wie es läuft. Nee. Oder will man sowas immer wieder haben?
Ich will was Neues, ich will was anderes. Das ist so mein Lebensgefühl, dass ich bin nicht krampfhaft auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, weil ich im Laufe der Jahre einfach selbst erfahren habe, dass das Leben dir alles vor die Füße schmeißt. Also mal liebevoll, mal tough, ja. Also ich bleib einfach dran.
Spürst du noch eine gleiche Aufregung wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren?
Ja.
Ist das anders?
Also es ist nicht so diese Angstaufregung. Ich glaube nicht an das sogenannte Lampenfieber, was ja eigentlich eine Angst ist oder eine Unsicherheit oder die Angst, irgendwie zu versagen. Damit wachsen wir ja leider alle auf und damit haben wir alle zu tun. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, aber ich bin tierisch aufgeregt vor den Shows.
Wie bist du, wenn du aufgeregt bist?
Also ich fange oft an zu gehen vorm Konzert, weil ich habe Xavier Naidoo mal in einer Fernsehshow getroffen bei unserem Auftritt. Und der stand in der Ecke und gähnte und ich gähnte und irgendwie, er so, du auch und so. Also dieses Phänomen gibt es, das ist halt...
Überadrenalin oder nee,
das ist
das?
Eher der Parasympathikus, der sich dann einschaltet und dein System runterfährt auf eine Art und das entspannt. Entweder ich bin total hibbelig im Sinne von, ah, wo ist meine Jacke? Ich gib mir noch mal schnell das und die und der Gürtel und so. Und an anderen Tagen stehe ich da und gähne.
Aber es lag nicht daran, dass Xavier jetzt langweilig war oder sowas. Nein, nur damit wir das nochmal klar.
Nee, das verbinden Menschen leider oft mit, was ist die jetzt gelangweilt?
Oh, jetzt muss ich da raus, 100.000 Leute gehen.
Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun.
Bist du ein hausfreulicher Typ? Ich denke immer bei 40 Jahre, was ja heute unser Anlass ist, Musikerin, kann ich mich dir so schwer mit auch Privatleben vorstellen. Also du bist ja nicht nur im Studio, du probst ja nicht nur, du schreibst ja nicht nur Songs, du bist ja nicht nur auf Tour. Nee. Du bist ja auch zwischendurch...
Ich bin auch gerne Hausfrau, auf jeden Fall. Ich liebe es, wenn mein Haus in Ordnung ist, wenn alles an seinem Platz ist. Ich räume gerne auf.
Kein Weg umsonst. Kennst du die Regel? Gehst von A nach B, nimmst immer was mit?
Um Gottes Willen, ich bin genauso.
Oh
mein Gott, ich bin genauso. Und das ist manchmal so schlimm, dass ich Sachen in der Hand habe und plötzlich auf meine Hände und Arme gucke und unter den Achseln habe ich auch noch irgendwas reinklebt und gar nicht mehr merke, dass ich so viel mit mir rumschleppe. Das ist habe ich einen echten Knall.
Die Nena, oh, ich liebe sie einfach und irgendwie ein Mensch so wie du und ich. Das war die Silvester-Spezialausgabe vom HR3 Sonntagstalk. Die schönsten, bewegendsten Momente aus dem Jahre 2017. Liebe HR3-Hörer, wir hören uns wieder am 7. Januar. Kommen Sie gesund ins neue Jahr. Bleiben Sie glücklich und neugierig. Haben Sie einen wunderschönen Silvesterabend mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Einen guten Rutsch und einen guten Start in ein hoffentlich für Sie glückliches Jahr 2018. Ihre Bärbel Schäfer. Podcast zur Sendung, wie immer auf hr3.de. Und ich glaube, ich lasse Lena noch mal singen, oder?